Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit eurem Vologen Paul beim Vogelpodcast. Dies ist Folge 27 und wir haben heute den 1. Juni. Und heute habe ich wieder endlich einmal Gäste. Bei mir im Studio hätte ich fast gesagt, aber ich sitze bei mir im Büro, im Zimmer drin. Und einer meiner jüngsten Gäste, den würde ich gerne als allererstes mal was fragen. Die junge Dame heißt Anni Luca, ist zufällig auch meine Tochter. Und 4 Jahre alt. Hallo Anni Luca. Komm mal ein bisschen näher, dass man dich besser hört am Mikrofon. Komm mal ein bisschen näher ran. Ich wollte dich mal was fragen, Anni. Was ist dein Lieblingsvogel?
Goldammer.
Warum?
Weil sie im Bauch so schön goldet.
Deswegen, weil sie so schön goldet. Okay. Und wie singt die Goldammer?
Ich hab dich lieb.
So singt die. Und hast du die schon mal gehört?
Ja, der hat mir gerade gesagt, da, die Goldammer. Und dann habe ich mich gefreut sogar.
Echt? Und hast du die auch schon mal gesehen?
Ja, bei den Vogelhäuschen.
Ah, was hat die da gemacht?
Die hat es gegessen.
Ah, super. Hast du noch einen anderen Lieblingsvogel? Bleibt bei der Goldammer, ja? Okay, super. Und dann habe ich noch einen Gast, der schon ein paar Mal mit dabei war beim Vogelpodcast, und zwar mein Sohn Demetrius. Hallo Demetrius. Wir haben uns ja gestern, haben wir uns über einen Podcast unterhalten, haben wir gesagt, ach komm, wir machen alle zusammen den Podcast. Und da wollten wir erst alle Lieblingsvögel erzählen. Dann haben wir gedacht, ah nein, wir erzählen lieber jeder ein Vogelerlebnis. Und dann wollte ich dich mal fragen, hast du ein eindrückliches Vogelerlebnis im Kopf? Wenn ja, welches?
Ja, und zwar, das war auf einer Kanutour dieses Jahr, nee, letztes Jahr. Und da waren wir halt an unserer Stelle, das war so ein See. An diesem See, da sind immer im Herbst, kommen da dann so 30.000 oder 60.000 Kraniche an, landen da auf dem See, übernachten da einmal und dann fliegen sie halt los. Wohin nochmal fliegen die?
Die fliegen nach Süden runter, Frankreich oder Nordafrika,
Ja.
genau, ja.
Und da waren wir dann halt und haben uns da so hingesetzt einmal ins Schilf und haben die halt beobachtet. Und das war total krass, weil die sind direkt über uns rüber geflogen, ganz, ganz viele und so. Und auch ziemlich viele Gänse. Und der See war so voll, der war zur Hälfte schwarz, weil einfach so viele waren und so.
Die Gänse waren im See, ne? Und die Kraniche waren ja auf dem Feld dann
Ja, die
drauf.
standen aber auch in der nah, also am
Ja,
Rand vom See.
stimmt.
Und dann saßen wir da halt und haben die beobachtet. Und irgendwann hat es so geraschelt irgendwie. Wir
Warte, wir
dachten
hatten
uns,
noch richtig gute Teller, die Rüdiger uns gemacht
ja,
hatte,
die waren aus Kohl.
aus Kohl.
Nee,
Kohlblätter.
Weißkohl war das.
Weißkohlblätter,
Kohlblätter,
genau.
ja.
Waren essbare Teller. Ja, sehr gut.
Genau. Und jeder hat immer so einen Teller bekommen und am Ende hat er selbst noch aufgegessen. So, und dann haben wir halt so ein Rascheln gehört. Und so haben wir geguckt und dann kam halt da so ein Fuchs aus dem Gebüsch richtig nah, langgerannt. Und er hat das als erstes nicht gemerkt und so. Und dann hat er sich total erschrocken und ist weggerannt. Also, und das war total witzig.
Ja, aber so ein Ohrengetöse war es, war so mega laut, ne? Ja. Kannst du dich an die Kanutour erinnern, Jari? Ja, wir haben nämlich noch einen Gast, meinen größeren Sohn, Jari Bier. Du weißt ja, wenn du mit deinem Papa unterwegs bist, zeigt er ja ständig auf irgendwelche Piepmätze und so weiter. Nervt es dich manchmal eigentlich?
Ja, also manchmal nervt mich das schon, weil ich dann gerade vielleicht nichts davon wissen will oder was anderes machen will, aber es ist schon immer wieder spannend.
Was begeistert dich denn 10-mal mehr als die Vögel?
Mich begeistert eher das Fahrradfahren jetzt in letzter Zeit sehr viel. Und ja, wenn ich bei Papa bin, natürlich auch die Vögel.
Und meinst du, man kann Fahrrad fahren draußen und gleichzeitig auf die Vögel hören?
Ja, also wir fahren jetzt natürlich meistens in der Stadt rum, aber wir waren jetzt auch manchmal einfach in den Blenken, das sind so bei uns so Wiesen und die haben auch einen Wald und da kann man auch coole Sachen sehen und ja.
Was wäre dein eindrücklichstes Vogelerlebnis, an das du dich jetzt spontan erinnerst? Einfach was spontan kommt.
Ja, also ich habe da auch ein gutes Vogelerlebnis, auch von der Kanutour war das. Aber das war noch davor, also ein paar Tage davor. Und da sind wir recht frisch sogar noch losgefahren. Seit so ein paar Stunden sind wir irgendwie gepaddelt. Und dann waren vor uns einfach so zwei Schwäne und die sind die ganze Zeit mit uns gefahren. Also vor uns so 5 Meter oder so sind die ganze Zeit vor uns lang gefahren. Und dann sind die halt irgendwann umgedreht zu uns und dann sind die gestartet. Und das ist ja so, wie wenn so ein Flugzeug startet. Richtig laut. Die schlagen richtig da mit den Flügeln. Und der, ich war das halt ganz vorne am Kanu und das war richtig nah. Also ich hätte die Hand ausstrecken können und den Schwan eigentlich noch festhalten können.
Das war in diesem Kanal, wo der so dünn war, wo der ja. so eng war, wo die nicht ausweichen konnten.
Ja.
Oh ja.
Ja, davor war halt eine Brücke, da konnten die auch nicht hin.
Ja.
Vier vorne fliegen. Da müssen die jetzt uns fliegen.
Ja, super Fluggeräusch, oder? Erkennt ihr alle Schwanengeräusch am Flug?
Ja. Wick,
wick, wick, wick, wick, wick,
wick, wick, wick, wick. Ich dachte früher immer, das wäre der Ruf von denen. Dass sie das einfach die ganze Zeit machen.
Ja, genau. Ja. Ah, genau. Da kommen wir zu unserem vierten Gast. Das ist meine große Tochter, Mathilda.
Ja.
Und wir haben ja auch mal eine schöne Geschichte erlebt. Vor Ewigkeiten. Weißt du eigentlich noch, wie alt du da warst? Die Jungs waren ja auch dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ihr wart. Das ist auf jeden Fall mal mindestens schon 5 Jahre her oder so. 5, 6 Jahre ist es her.
Kann sein.
Ja. Und da wollten wir nämlich eigentlich Rehe beobachten.
Mhm.
Und ich erzähle diese Geschichte öfter mal in meinen Kursen, wenn es um Vogelsprache geht. Das ist eine super Vogelsprache-Geschichte. Und ich habe dich ja neulich gefragt, was ist denn deine Version? Die klang ein bisschen anders. Und ich bin gespannt auf deine Version.
Ja, also ich weiß es auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ging es irgendwie so los, dass wir halt spazieren gegangen sind in den Wiesen. Und dann hatten wir auf einmal einen Zaunkönig, der irgendwie neben uns die ganze Zeit immer von Ast zu Ast mit uns mitgehüpft ist quasi und die ganze Zeit gemeckert hat. So ein bisschen. Also ich weiß nicht mehr genau warum, aber der hat irgendwie da Geräusche gemacht und ist halt immer so mit uns mitgekommen irgendwie. Und dann haben wir irgendwann so Pause gemacht und da war da so eine große Brombeerhecke. Also so eine richtig große. Und da ist der Zaunkönig dann irgendwie rein, dann haben wir ihn aber nicht gehört. Und dann irgendwann fing er wieder an, Alarm zu machen. Und Papa meint so zu mir, Tina, da ist bestimmt ein Fuchs drin in der Hecke. Geh mal da nach links, geh mal links um die Hecke rum, ganz langsam und leise. Und schau mal, ob der da rauskommt. Der ist bestimmt gerade aufgewacht und kommt da bestimmt gleich raus. Und ich so, oh Papa, du spinnst echt, tu mal mit deinen Vogelgeschichten, das stimmt sowieso nicht. Geh so los. Setz mich dahin. Wollte dann schon wieder zurückgehen auch, weil ich dachte ja, seid ihr nichts. Und dann kommt da der Fuchs raus. Direkt vor mir. Läuft da aus der Brombeerhecke raus, einfach genau da, wo Papa gesagt hatte. Und guckt mich an, sieht mich und läuft dann da weg.
Das tut mich noch zu mir, weil die Chance, dass da wirklich ein Fuchs rauskam, war ja 50-50. Da hätte auch irgendwas anderes rauskommen können oder auch nichts. Ja? Also manchmal sind die Ausdrücke der Vögel, können wir natürlich auch schnell falsch interpretieren. Manchmal ist es eine ganz andere Ursache, als wir eigentlich denken. Aber ich bin halt nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip gegangen und habe gedacht, jetzt überrasche ich mal meine Tochter. Die beiden, versuch's zumindest, die beiden Söhne spielen da hinten. Ihr habt nämlich Archäologie gespielt und habt noch so einen kleinen Hühnerknochen ausgegraben, das weiß ich noch, oder so einen ganz braunen, den habe ich heute noch. Irgendwo so einen braunen Knochen habt ihr nämlich und ihr wart richtig laut, man hat euch voll gehört. Und dann habe ich diesen Soundkönig von Weitem, wie nämlich die Rehe, beobachtet an so einem Feld. Und als wir zurückkamen, den Weg, sobald wir von dem Weg, wo wir leise laufen konnten, in den Wald reingegangen sind, weil wir wollten uns eigentlich an die Jungs nämlich anschleichen, hat es angefangen zu knacken. So. Und in dem Augenblick fing der Zaunkönig an zu warnen. Und das war noch relativ weit weg. Und meine Vermutung ist, dass nicht der Zaunkönig uns bemerkt hat, weil dafür waren wir eigentlich zu weit weg. Das ist 70 Meter gewesen sein. Auch das ist noch zu weit für den Zaunkönig. Sondern meine Vermutung ist, dass der Fuchs von dem Geräusch wach geworden ist. Dass der eigentlich da drin seelenruhig gepennt hat. Und der Zaunkönig, es war nämlich kalt und Winter, der hat da drin nach Nahrung gesucht. Und in dem Augenblick, wo der Fuchs wach geworden ist, hat der Zaunkönig das erste Mal angefangen zu warnen und hat gesagt, oh Gott, der Fuchs ist wach, der Fuchs ist wach, oh Gott, der Fuchs ist wach, der Fuchs ist wach. Und hat dann immer auf den Fuchs geguckt und ist natürlich dann hochgeflogen, deswegen haben wir ihn gesehen, oben auf der Hecke, weil er dann über dem Fuchs sitzt und nach unten schimpft. Und dann sind wir näher rangekommen und dann hat der Zaunkönig nämlich uns gecheckt und hat uns, genau wie du es beschrieben hast, richtig begleitet. Und hat er nicht mehr gesagt, der Fuchs war dann zweitrangig, weil er wusste, der Fuchs kann nicht durch eine dichte Brombeerhecke nach oben springen und ihn packen. Ich nehme mal an, dass der Zaunkönig das wusste. Und dann hat der Zaunkönig gesagt, oh Gott, da kommen Menschen. Oh jemini, 10-mal schlimmer als der Fuchs. Oh Gott, was soll ich nur machen? Und dann bist du nämlich um die Hecke rum. Und dann ist der Zaunkönig weggeflogen von der Hecke über den Graben, der dahinter war. Da sind ja immer so Abwässergraben, Wiesenentwässerungsgräben, ist er hinten rübergeflogen und dann war er weg. Und dann habe ich gedacht, ach, mal gucken, ob jetzt was rauskommt. Und ich habe den Fuchs nämlich selber gar nicht mehr richtig gesehen.
Nee, Papa hat den Fuchs nicht gesehen. Der hat mich nur da hinten hingeschickt und meinte, der kommt da raus. Und ich habe ihn dann auch gesehen, aber Papa hat ihn nicht mehr gesehen.
Und weißt du noch, was wir danach gemacht haben? Ich habe ihn ja nicht gesehen. Und ich meine, ich vertraue dir natürlich, mein Töchterlein, ist ja ganz logisch. Aber manchmal, also als wir den Marderhund auf der Kamera hatten, hat der Ricardo zum Beispiel gesagt, oh, guck mal, ein Gürteltier. Das war ihr erster Ausruf. Also manchmal trübt uns ja auch unsere Wahrnehmung, was ich selber von mir natürlich auch kenne. Und deswegen haben wir noch etwas gemacht, um das zu bestätigen. Weißt du es noch?
Nee.
Wir sind nämlich da reingekrochen.
Ich dachte aber, du würdest mir zutrauen, dass ich einen Fuchs auf 5 Meter Entfernung erkenne.
Ja, das tue ich natürlich. Aber was ich den Leuten nur sagen will, ist, wenn ihr euch unsicher seid, weil in dem Fall, wenn man nicht zu zweit ist und denkt, oh, der Zonky nicht meckert, könnte das ein Fuchs gewesen sein, kann man nämlich dahin gehen, von wo der Alarm kam, und reingehen und gucken, ob man Spuren und Zeichen findet. Und wir sind dann nämlich rangekrochen in diese dichte Brombeerhecke, haben den Wechsel gefunden, der da reinführte unten. Und ich war zu groß. Ich habe dich dann nämlich noch reingeschickt.
Ja,
wie ich es ja so oft mache mit meinen Kindern, die irgendwo reinschicken, wo ich nicht reinkomme. Jedenfalls hast du dann nämlich noch rote, flauschige Haare rausgeholt. Kannst du dich daran erinnern, Jette?
Ja, genau. Ja,
wo der gelegen hat und geschlafen hat. Genau. Ja. Ja, schön. Fällt euch noch eine Geschichte ein? Spontan? Dann müssen wir noch ganz kurz von unserem neuesten Mitbewohner. Du hast was, Jari?
Ja, also bei der Kanutour, das war wirklich richtig viel mit Vögeln. Nämlich da haben wir auch einen richtig, richtig coolen Eisvogel gesehen. Das war auch nur richtig schön.
Das war die Eisvogelzeit schlechthin.
Ja, auf jeden Fall. 5 Eisvögel auf der ganzen Kanutour.
Könnt ihr euch vorstellen, warum es plötzlich so viele Eisvögel gab? Weil auf den anderen Kanutouren davor, da wart ihr ja mit, haben wir nicht so viele gesehen wie im letzten Jahr. Das war extrem. Mhm. Womit könnte das zu tun haben?
Vielleicht mit dem milden Winter?
Ja, weil wenn die Winter richtig hart und knackig sind und die ganzen Wasserflächen zugefroren sind, dann kommt er nirgendwo mehr ran an seine Beute. Und das sind junge Fische. Und deswegen schwanken die Eisvogelpopulationen extrem nach oben und nach unten. Das geht ganz schnell. Und im letzten Jahr war, also 5 ist nur untertrieben. Der Geschichtenerzähler würde sagen 50. Aber vielleicht waren es auch nur 10 oder so, irgendwas dazwischen. Aber es war auf jeden Fall beeindruckend, wie viele das waren. Ne? Genau. Schön. Dann haben wir seit gestern einen neuen Mitbewohner. Wie hast du ihn getauft, Jari?
Toni.
Warum?
Weil Toni irgendwie gut passt zu einem Specht.
Magst du mal erzählen, wie kam der zu uns?
Ja, also meine Eltern haben hier auch Urlaub gemacht, ganz in der Nähe. Und die sind nach Schmerwitz gegangen und haben dann da einen Specht gefunden, einen Buntspecht. Und haben ihn zu uns gebracht und haben gesagt, wir haben hier einen Specht gefunden, könntet ihr den vielleicht wieder euch um den kümmern. Und dann, Papa, willst du kurz weiterziehen?
Ja, und dann haben wir noch, gibt da noch eine Vorgeschichte dazu, weil ich hatte einen Telegram-Dialog mit einer Frau aus Schmerwitz, die gesagt hat, sie haben einen jungen Mittelspecht, war es da noch. Und Mittelspecht und Buntspecht sind im Jungvogelalter schwer voneinander zu unterscheiden. Vor allem der Mittelspecht behält später sein Rot auf der Kappe und der Buntspecht sieht sehr ähnlich dem Mittelspecht noch aus, wenn der ein Jungvogel ist, sobald er das Gefieder wechselt, sprich seine erste Mauser durchläuft, hat das Männchen nur noch einen roten Fleck im Nacken und das Weibchen gar kein Rot mehr am Kopf. Er nur noch unten am Bauch, am hinteren Teil. Und sie schrieb mir, sie haben einen jungen Vogel, was sollen sie machen? Und dann ging der Dialog hin und her und dann fühlte der sich wieder fit an, dann haben sie ihn freigelassen, dann war der weg. Und als dann die Mama von meinen beiden Großen, von Mathilda und Jarimir, als die dann zu uns kam mit diesem Specht, dachte ich so, aha, schon wieder ein junger Specht, wo hast du denn den gefunden? Sie sagte so, in Schmerwitz. Oh, warte mal, in Schmerwitz hatte ich doch gerade den Dialog mit der Frau. Wo in Schmerwitz hast du den gefunden? Und zwar exakt ganz in der Nähe von dem Ort, ungefähr 100 Meter entfernt von der Stelle, wo sie ihn freigelassen hatten. Also ist der kleine Toni wieder zurück zu uns gekommen. Und wir füttern ihn jetzt gerade mit Bienenmaden und hoffen, dass er es packt. Er greift, packt auf jeden Fall gut zu und lässt sich gut füttern. Und das Thema Jungvogelfüttern ist ein sehr heikles Thema. Ist schwierig, vor allem bei den kleinen Jungvögeln und eigentlich auch ein sehr komplexes Thema, weil man darf da eigentlich nicht grundsätzlich nichts pauschalisieren. Es kommt sehr auf die Art an, auf die Vogelart. Und auf das Alter und so weiter, das würde den Rahmen dieses Podcasts jetzt hier definitiv sprengen. Aber auch ich kenne mich nicht da aus, bei jeder Vogelart muss nachlesen. Und da gibt es wirklich eine richtig top Internetseite, die wollte ich euch an die Hand geben, weil das in dieser Jahreszeit jetzt wahrscheinlich häufig vorkommen würde. Und die heißt wp.wildvogelhilfe.org. Also wp.wildvogelhilfe.org. Und die Seite beschreibt auch nochmal den häufigsten Fehler. Und der häufigste Fehler, das kann ich jetzt bei dem Specht nicht genau entscheiden. Worauf ich als erstes achte, ist nämlich, sind die Altvögel noch in der Nähe? Und das ist der häufigste Fehler, der passiert, dass die Jungvögel zu früh in Nestnähe genommen werden, weil wir erleben das hier ständig, dass irgendwelche Vögel aus dem Nest plumpsen. Und das Gerücht, dass die Eltern den Jungvogel nicht mehr annehmen, wenn der von Menschenhand berührt wurde, stimmt nicht. Du kannst locker so einen kleinen Jungvogel nehmen und wieder zurück ins Nest stopfen. Und wahrscheinlich wäre es auch gar nicht so unklug gewesen, zu gucken, wo es hier in der Nähe eine Spechthöhle, weil die Altvögel oft sehr laut sind in Nisthöhlennähe, und dann eine Leiter besorgen, wenn man da rankommt, und den Jungspecht nehmen und wieder zurück in die Höhle stopfen, weil er war definitiv noch zu jung, um alleine loszufliegen. Das ist eine Sache, die man auf jeden Fall immer wieder machen kann. Was aber nicht heißt, weil das dachte ich dann lange Zeit, dass Vögel nicht gut riechen können, hat man jetzt, ich glaube vor 2, 3 Jahren habe ich da so eine Forschungsstudie zugelesen, Vögel können sehr, sehr gut mit ihrem Geruch wahrnehmen. Und ich glaube, dass wir noch sehr wenig wissen über die faszinierenden Sinnesorgane der Vögel. Lange Zeit dachte man ja auch, dass die Intelligenz bei Tieren grundsätzlich mit der Gehirngröße zusammenhängt, was bei den durch die Vögel dann widerlegt wurde. Weil es gibt sehr, sehr intelligente Vögel, die richtige Denkleistungen fabrizieren kann. Graupapagei ist ein Beispiel, die kaledonischen Krähen sind ein anderes Beispiel, die quasi 2, 3 Gedankengänge vorausschauend denken können und sich sehr gut Sachen erinnern und sich behalten können und dadurch natürlich auch eine unglaubliche Intelligenz und Präsenz haben. Was wiederum für uns Vogelsprachler natürlich ein sehr guter Hinweis ist, denn Vögel haben es einfach drauf. Die checken die Lage, die wissen, was drumherum passiert. Und es lohnt sich dadurch für uns, deren Sinne als Mensch, wir können nicht weit gucken, wir können nicht wirklich gut hören. Wenn du es mit allen anderen Tieren vergleichst, ist unser Gehör wirklich zu vernachlässigen. Wir können nicht gut riechen, vergleich das mal mit Hunden oder Katzen oder Rehen oder Dachsen. Wir haben auch noch bei weitem nicht so einen Tastsinn, wie jetzt zum Beispiel Eichhörnchen und Waschbär und so weiter. Wir haben keine scharfen Krallen. Wir haben kein dickes Fell, was uns wärmt. Eigentlich sind wir extrem schutzlose, komisch aussehende, wackelige Wesen. Auf diesen zwei Beinen stachsen wir da so durch die Landschaft und laufen da so rum. Und vor allem, wenn dann die Nacht kommt, na, dann sind wir erstmal richtig schutzlos. Dann, wenn die meisten Tiere erst aktiv werden und loslegen, vor allem die Jäger, zu denen wir ja grundsätzlich eigentlich gehören, da haben wir nichts mehr zu melden. Und das, was wir halt haben, was die Tiere nicht haben, ist halt eine unglaublich hohe soziale Kompetenz. Wir können gut miteinander zusammenarbeiten, können es gut austauschen und sind Profis darin, Werkzeuge zu benutzen. Und das hat uns mit zu dem gemacht, was wir jetzt heute sind. Und das kann natürlich, diese Betrachtungsweise kann natürlich dann sehr philosophisch werden. Und da können wir sehr stark auch in politische Themen abschweifen, was wir jetzt in diesem Podcast hier definitiv nicht tun werden. Wäre auch nicht in deinem Interesse, Jari, oder? Ich habe zum Abschluss noch eine Geschichte aus einem Buch, was ich auch in einem anderen Podcast schon erwähnt habe. Das ist wärmstens ans Herz zu legen. Ich habe es zum ersten Mal als Kind vorgelesen bekommen. Ich habe es jetzt meinen Kindern vorgelesen, und zwar in einer Altersspanne von 2 bis 10. Und meine Frau hat später auch noch mitgehört. Und es ist wirklich, das Vogelwissen, was in diesem Buch drin steckt, ist für alle Altersklassen kurzweilig und sehr prägnant und auf den Punkt getroffen und sehr vielfältig. Das ist ein Buch aus den, ich glaube, nur noch das gucken, wann ist die Originalausgabe? 59 wieder. Also wie gesagt, Bücher bis Ende der 50er Jahre sind grundsätzlich zu empfehlen, wo es sich um Natur dreht. Und der Autor heißt Sekora. Ich glaube, ist ein Pole. Nee, Tschechoslowake. Ein Tschechoslowake. Ein Slowake auf dem Vogelbaum. Der Findling auf dem Vogelbaum heißt es. Und es ist eine schöne Geschichte. Es geht um einen ausgebrochenen Kanarienvogel. Papagei spielt auch eine Hauptrolle. Und viele unserer heimischen Singvögel. Und in dieser Geschichte hier, die ich jetzt noch vorlesen möchte, schaffe ich das noch? Steckt unglaublich viel Vogelsprache. Ja, das schaffe ich noch. Also. Seid ihr alle bereit?
Ja.
Okay. Die böse Katze und wie man sich ihrer erwehrte. Wir müssen das Rotkehlchen loben. Es war nun klüger geworden und brütete schon abwechselnd mit seinem Weibchen im Nest. Und schließlich fütterte es sogar das im Nest sitzende Weibchen fürsorglich. Sie langweilten sich keineswegs. Über ihnen hatte die Grasmücke ihr Nest und dieses Nest war so hastig zusammengeschustert, dass die Rotkehlchen durch die Löcher im Boden beobachten konnten, wie bei den Grasmücken die Eier zunahmen. »Schau nur«, sagte sich einmal das Rotkehlchen, »das eine Ei ist doch größer. Das muss ich meinem Rotkehlchen-Männchen zeigen.« Und sie sah sich um, ob er nicht bald herbeifliegt. Da erstarrte sie vor Schreck. Nicht weit von ihr stand im Grase eine Katze und blickte unverwandt auf das Nest. Das Männchen wusste von nichts. Es kam gerade mit Futter im Schnabel herbeigeflogen, aber zum Glück flog es nicht direkt zum Nest, denn das tut kein Vogel, um nicht zu verraten, wo sein Nest liegt. Es setzt sich, wie immer, auf einen Zweig in der Nähe. Da sah es, wie sein Weibchen gleich einem Stein aus dem Nest zur Erde fiel. Aber nicht gerade abwärts, sondern auf die Katze zu. Die Katze war sehr überrascht, denn nur selten fällt ihr die Beute direkt vor die Nase. Gebüsch und Gras hinderten sie aber daran, sofort anzugreifen. Darum spitzte sie nur die Ohren, duckte sich und bereitete sich zum Sprung. Das Rotkehlchen war fast ohnmächtig. Es konnte nicht fliegen, es floh nur kraftlos mit hängenden Flügeln durch das Gras, immer in nächster Nähe der Katze, aber immer vom Nest weg. Jetzt war es unmittelbar vor der Katze. Die Katze duckte sich. Jetzt wird sie springen, jetzt wird sie springen, jetzt wird sie das Rotkehlchen fressen. Aber nein, plötzlich mischte sich das Männchen ein. Es fiel unweit des Weibchens so plötzlich ins Gras, dass die Katze nicht wusste, auf wen sie sich nun zuerst stürzen sollte. Aber auch das Männchen vermochte sich nicht normal zu bewegen. Es konnte immer nur ein Stückchen flattern, als wären ihm die Flügel gefesselt. Die Katze folgte ihm und dabei lief sie schon in einer ganz anderen Richtung, als das Nest war. Sie dachte auch gar nicht mehr an das Nest, weil sie vor sich eine viel bessere Beute sah. Zwei erwachsene Vögel, die offenbar nicht gut fliegen konnten. Das Rotkehlchen sprang jedoch ein Stückchen weiter vom Boden auf einen niedrigen Zweig, schlug dabei aber kraftlos mit den Flügeln, als würde es im nächsten Moment wieder herunterfallen. »Was ist denn los mit diesen Vögeln?« wunderte sich die Katze. »Entweder sind sie verwundet, oder sie können noch nicht fliegen. Aber nur Geduld. In einer Weile habe ich beide in meiner Kralle.« Und wohin sich das Rotkehlchen bewegte, dorthin folgte ihnen auch die schleichende Katze, bis sie sich auf freiem Feld befanden. Auf einmal aber zeigte sich auf einem Bäumchen am Feldrand die Amma. Sie sah die Katze und begann zu rufen, »Katz, böse Katze, du, lass die Jungen uns in Ruhe! Katz, böse Katze, du, lass die Jungen uns in Ruhe!« Die Katze blinzelte böse nach der Amma. Beinahe hätte sie die Rotkehlchen erwischt und jetzt kam ihr so ein gelbbäuchiger Schreihals in die Quere. Sie tat aber, als gäbe es ihn nicht. Indessen flogen noch zwei Spatzen herbei und legten zusammen mit der Amma los, »Katz, böse Katze, du! Lass die Jungen uns in Ruhe! Katz, böse Katze, du! Lass die Jungen uns in Ruhe!« Die Katze wusste nicht, worauf sie achten sollte. Ob auf die Amma und auf die Spatzen, die ihr wie zum Trotz vor der Nase hin und her flogen, oder auf die Rotkehlchen, die sich kraftlos im Gras wieder um ein Stück weiter bewegt hatten, bis dort zwischen den Steinen auf dem Feldweg. Dumme Katze! Nicht einen Augenblick hat sie gemerkt, dass die Rotkehlchen ihr etwas vorspielten. Sie erkannte das erst, als die Rotkehlchen sie schon weit ins Feld hineingelockt hatten. Dort flogen die Rotkehlchen mit den übrigen Vögeln auf das Bäumchen und begannen ausgelassen zu rufen: Katz, wo sind die Jungen dein? Zerrissen sich die Höschen klein. Bessert schnell den Schaden aus. Schläge gibt es sonst zu Haus. Ist 1960. Damals war das so. Darauf begannen alle Vögel ein so schreckliches Gezeter und Gelächter, dass die Katze beschämt die Flucht ergriff. Die Vögel begleiteten sie noch. Sie flogen immer über ihr entlang und riefen nach allen Seiten: Achtung, Achtung, hier ist eine Katze. Zu diesem Baum, dachte sich die Katze, zu diesem Baum gehe ich nie wieder. Gelobte sie sich und ging nach Haus. So oft mich die Vögel draußen gesehen haben, haben sie immer ein Konzert veranstaltet, aber so an der Nase herumgeführt wie heute haben sie mich schon lange nicht mehr. Und sie legt sich zu Haus in die Ecke, wo sie verärgert vor sich hinspannen. Die Vögel kehrten zum Baum zurück, aber jeder auf einem anderen Wege, damit niemand erkennen konnte, wo sie ihre Nester hatten. Und wenn die Katze noch einmal kommen sollte, werden sie sie genauso wieder verjagen. Ja, und in der Geschichte, wer genau hingehört hat, ist alles drin. Die Weitergabe von den Alarmen, die überartliche Reaktion, mehrere Arten sind beteiligt, das genaue Anzeigen eines Bodenalarms, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Dann natürlich noch das Verhalten, was wir viel jetzt beobachten können, das sogenannte Verleiten, wenn ein Gegner, ein Feind, ein Fressfeind vom Nest weggelockt wird und. Also es ist eine herrliche Geschichte. Vielleicht lesen wir beim nächsten Mal nochmal eine kleine Geschichte vor. Erstmal wollte ich mich bedanken für heute bei unseren Gästen. Dankeschön, Jaromir. Schön, dass du mitgemacht hast.
Gerne.
Dankeschön, Demetrius. Schön, dass du heute dabei warst. Mhm. Und Dankeschön, Mathilda, die fast bei der Geschichte eingeschlafen wäre, dass du dabei warst heute.
Kein Problem.
Und eine Sache im eigenen Interesse, was?
An die Luca.
Und natürlich an die Luca, die jetzt schon raus ist. Schade eigentlich, weil in der Geschichte kommt ihr Lieblingsvogel vor. Mhm. Deswegen habe ich die auch für heute rausgesucht gehabt. Aber die lese ich ihr vielleicht heute Abend nochmal vor, die Geschichte. Und eine Sache in eigenem Interesse, die ich noch bekannt geben wollte hier in dem Vogel-Podcast, weil ich nämlich neulich an den Texten geschrieben habe: Wir werden ab September 2021, die Termine stehen schon im Netz auf unserer Internetseite Wildnisschule Hoher Fleming, eine Vogelausbildung machen. Vogelsprache, Weiterbildung über 4 Wochenenden in 3 verschiedenen Jahreszeiten, 2 im Frühling, eine im Winter und, nee, eine im Herbst, 2 im Frühling, Vorfrühling und später Frühling und eine im Sommer, wo wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen werden, intensiv in der Gruppe, hoffentlich dann ohne Social Distancing, nah beieinander, gemeinsam den Vögel lauschend bei uns auf dem Platz. Wer Lust hat, stöbert nach oder verbreitet es. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt unsere gefiederten Freunde da draußen, denn jetzt sind wirklich alle wieder da. Und es ist herrlich, es ist wie so ein großes Familientreffen, wenn die alle wieder da sind. Neuntöter brütet, Gelbspötter ist da. Und man kann sie jetzt wunderbar beobachten, weil sie alle sehr territorial, trotz der grünen Wand, immer wieder gut sichtbar sind, weil sie sehr in der Hochzeit ihrer Brut sind. Die Gesänge verändern sich, achtet genau auf die Veränderungen der Gesangsaktivität, der Intensität und freut euch an den Vögeln so, wie ich mich gerade die letzten Tage an all meinen Kindern gefreut habe, die alle zusammen hier waren und wir haben tolle Erlebnisse gehabt. Oh, jetzt haben wir gleich vom Westenbusser erzählt. Aber die Westenbusser-Geschichte erzähle ich dann beim nächsten Mal. Das soll es gewesen sein heute. Gehabt euch wohl. Und wir enden mit einem der Lieblingsvögel von meinem Sohn Jaromir. Der Herr Bülow. Auch Loriots Lieblingsvogel war das. Lateinischer Name Oriolus Oriolus. Man nennt ihn auch den Pirol oder die Goldamsel. Willst du mal probieren? Gut.